So, liebe Geschwister, das ist ja gar nicht schlimm, wenn gelegentlich ein Handy klingelt. Das ist immer so eine Erinnerung, dass wir mit Gott in Kontakt stehen. Rufe mich an in der Not. Ja? Er ist immer erreichbar. Und jetzt wollen wir weitermachen. Lebe als Hoffnungsmensch, steht da drüber. Thema für diesen Tag heute. Und wir sind ja schon mittendrin mit der Bibelarbeit eingestiegen. Kurze Anmerkung sage ich gleich noch dazu. Die Bücher, die ich da hergelegt hatte, sind jetzt schon weg. Ich habe noch welche im Auto. Ich werde also gleich an der Mittagspause geschwind ins Auto rennen und ein paar noch herbringen, dann liegen da wieder welche. Das ist schön, es soll niemand, der jetzt eins haben möchte, dann da ohne weggehen müssen. Aber nun lasst uns nochmal vorangehen. Lebe als Hoffnungsmensch. Und ich habe wieder eine Frage zu Beginn. Und die ist jetzt nicht mit Tränen, sondern die ist anders. Ich würde gern wissen, wann habt ihr zum letzten Mal etwas neu angefangen und was war das? Etwas angefangen. Muss man kurz überlegen. Da gibt es so ein bisschen ein Geschmunzel. Mal auf Zuruf. Was habt ihr neu angefangen? Was Großes, was Kleines? Bitte? Reha-Sport. Eine Wildtierkamera im Garten. Das glaube ich. Ist immer die Frage, wo man wohnt. Wer da so durch den Garten streicht, das ist interessant. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, sonst, Anfänge. Mit dem Handy? Ja, neu angefangen mit dem Handy. Deswegen klingelt es noch ab und zu. Ja. Also, da gibt's alles Mögliche, was wir beginnen können. Eine Wildtierkamera, etwas mit den Enkeln anfangen, ein neues Gerät, Sport anfangen, überhaupt neue gute Gewohnheiten zu etablieren. Das ist ja etwas, was man immer mal wieder tun sollte, mit der Ernährung etwas zu ändern. An etwas neu anfangen. Manche lernen eine Sprache neu. Manche fangen das Fahrradfahren an. Manche legen sich ein E-Bike zu. Etwas Neues beginnt. Und jetzt mögen wir sagen, tja, der Mensch ist doch eigentlich ein Gewohnheitstier. Und das stimmt ja auch. Wir tun das, was wir immer tun. Wir leben in Routinen, in Gewohnheiten. Wenn wir morgens aufstehen, dann wissen wir in aller Regel, wo die Toilette ist und wo die Küche ist und wo der Kaffee oder wo Tee steht. Das müssen wir nicht immer umräumen und neu erfinden. Das wissen wir und das ist auch gut so. Und in der Regel weiß man, wo die Kleider im Schrank liegen. Gut, es gibt ein paar unordentliche Typen, die suchen immer wieder neu, aber in aller Regel weiß man doch, da sind die Socken und da die Krawatten und man sollte sich nicht das Falsche rumbinden und so. Es ist irgendwie. Also, man lebt in Gewohnheiten. Wir können uns gar nicht ständig neu erfinden. Zugleich ist auch klar, wenn wir aufhören, etwas neu anzufangen, dann ist das schon ein bisschen wie Sterben. Unser Leben besteht aus Anfängen, aus Großen und Kleinen. Immer wieder etwas neu anfangen, etwas beginnen. Und das können jetzt ganz unterschiedliche Dinge sein. Wirklich ganz im Weltlichen. So wie ihr das jetzt so gesagt habt und manches dazulegen könnt. In der Pause könnt ihr euch vielleicht nochmal unterhalten drüber, was hast du eigentlich mal neu angefangen? Hast du irgendwas begonnen? Was ganz Kleines. Und das kann auch eine geistliche Übung sein. Ich fange jetzt an, jeden Morgen einen Psalm zu lesen oder jeden Abend oder in einer neuen Weise zu beten für die und für jene und so. Ja, also auch im geistlichen Leben, aber auch in den Hobbys, in den Gewohnheiten, was den Körper angeht, was Gesundheit angeht, was Essen und Trinken angeht, was Kontakte, Beziehungen angeht, was man lesen kann, was man lernen kann, was es an Innovation gibt, an neuer Technik. Also Dinge neu zu beginnen. Renteneintritt ist so ein Neuanfang. Und wenn man neue Menschen kennenlernt, ist es ein Neuanfang. Und wenn Kinder heiraten, beginnt ein neuer Abschnitt. Und wenn Kinder sich scheiden lassen, auch. Und wenn eine Krankheit in ein Leben tritt, beginnt auch was Neues. Und wenn man Menschen verliert, wenn man den treuen Lebenspartner loslassen muss, ist das ein Ende und zugleich wieder ein Anfang eines neuen Abschnittes. Es beginnt immer wieder etwas Neues. Und es ist interessant, ihr Lieben, dass die Bibel voll ist von Anfangsgeschichten. Gott beginnt immer wieder neu. Gott ist ein leidenschaftlicher Anfänger. Buchstäblich. Gott fängt an. Das fängt schon ganz am Anfang an. Denn am Anfang, da heißt es in der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Neue Testament, zumindest eines der Evangelien, Johannes, beginnt mit: Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott fängt an. Er ist Anfänger. Und wenn wir ganz auf die ersten Seiten der Bibel sehen, dann beginnt es mit der Schöpfung und dann kommt die große Schuld, der tiefe Fall und dann kommt die Flut, die große Flut und es könnte längst zu Ende sein. Schon nach den ersten drei Kapiteln der Bibel könnte es zu Ende sein, aber Gott beginnt neu. Und so beginnt er neu nach der Urgeschichte, Flutgeschichte, Schöpfungsgeschichte und Flutgeschichte in 1. Mose 12 mit einem Mann. Und dieser Mann, der könnte heute hier sein. Vom Alter her. Abram heißt er. Mit ihm beginnt Heilsgeschichte. Und wie alt ist er, als es bei ihm losgeht? 75. Da geht's los. Mal kurz überlegen, wer ist über 75 hier, wer ist unter 75? Mit 75 geht's los. Da fängt alles erst an. Die ganze Geschichte beginnt da erst. Ist hochinteressant. Und da redet Gott zu ihm: Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Geh aus deinem Vaterhaus heraus. In ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham hört eine Stimme und dann geht er los. Was ist das eigentlich? Also wenn alte Männer Stimmen hören, ist das so eine Sache. Wisst ihr, wenn wir diese Stelle lesen, 1. Mose 12, dann ist uns das sehr vertraut. Abraham wird oft erwähnt in der Bibel. Es gibt eine lange Geschichte, Abraham, Isaak und Jakob. Und im Neuen Testament wird er oft erwähnt, der Vater des Glaubens. Und wir sagen, klar, da spricht ja Gott zu ihm. Wenn Gott zu mir sprechen würde, dann wäre das was ganz anderes. Aber wie ist denn das damals bei Abraham? Da heißt er noch Abram. Er hört eine Stimme. Wer spricht denn da zu ihm? Er kennt diesen Gott doch gar nicht. Es ist der Gott, der später Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt werden wird. Aber jetzt heißt er noch nicht so. Denn die Geschichte mit Abraham, Isaak und Jakob beginnt ja erst. Gott macht die Geschichte mit diesen Menschen zu seinem Namen. Er ist der Gott Israels. Gott legt sich fest auf diese Menschen. Er legt sich fest auf die, die er erwählt. Er ist der, der bestimmt ist durch die, die er erwählt. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Menschen, die er liebt und die er wählt, bestimmen sein Wesen. So ist Gott. Er lässt sich, und das ist ein Geheimnis, Gott lässt sich bestimmen durch die, die er wählt. Und Abraham geht los. So beginnt alles. Gott fängt an. So wie er sich ganz am Anfang dadurch bestimmen lässt, dass er eine Welt schafft. Er ist Schöpfer. Und als solchen bekennen wir ihn. Gott ist nicht einfach der Ewige, der für sich ist, irgendwo weit weg, sondern er ist der, der in die Zeit kommt, der nicht für sich, sondern für uns ist, der sich auf uns festlegt, der eine Welt will, deshalb schafft er sie, der Menschen will, deswegen schafft er sie und liebt er sie, der Hoffnung hat für diese Welt und für diese Menschen. Darum sind wir Hoffnungsmenschen. Weil es einen Gott der Hoffnung gibt, der diese Welt nicht aufgibt und der seine Menschen nicht aufgibt und der immer wieder beginnt. Mit Abraham beginnt er. Und mit Ruth und mit Mose und mit Mirjam und mit David und Sarah natürlich auch. Es sind immer wieder Anfangsgeschichten. Und dann im Neuen Testament, Gott beginnt mit Maria und mit der anderen Maria und mit Maria und Martha und mit der Frau am Jakobsbrunnen, der Samariterin und mit der Ehebrecherin und mit dem Zöllner und mit der blutflüssigen Frau und mit den Kranken, den Aussätzigen, mit all denen, die keinen Zugang zum Tempel haben, die draußen sind, außen vor, die auch gegen Gottes Wort leben und stehen, die da gar nicht dazu passen, mit denen beginnt er. Gott fängt immer wieder an, immer wieder neu. Er beginnt mit dem Sohn, der verloren genannt wird. Gott ist ein Anfänger, immer wieder neu. Er fängt an, Anfang durch das Wort. Seht ihr, das heißt Hoffnung. Dass Gott beginnt. Hoffnung heißt, dass wir immer wieder neu anfangen. Anfängerglaube von Menschen, die anfangen. Und wir kommen nie über diesen Glauben hinaus. Wir bleiben Anfänger, weil Gott immer wieder mit uns anfängt. Es ist ein großer Trugschluss zu meinen, wir seien weiter. Und darf ich euch das mal sagen? Ich bin ja inzwischen auch schon ein Jungsenior. Also die Haare werden weniger die anderen werden grau und ich werde bald 51. So, also, oder wie nennt man das? Best Ager oder irgend sowas. Also, wir sind nicht besser, als wir einmal waren. Es ist der große Trugschluss zu meinen, wir wären heiliger, als wir einmal gewesen sind. Als würden wir voranschreiten und Gott durch unseren Gehorsam, unser geheiligtes Leben irgendwie näher kommen. Wisst ihr, warum wir vor Jesus einmal bestehen werden? Warum er zu uns sagen wird, dein Zuhause ist hier? Nicht, weil wir es so gut gemacht haben, sondern einzig und allein, weil er gnädig ist. Weil er mit uns anfängt. Und weil er am allerletzten Punkt noch einmal neu mit uns anfängt. Dann, wenn wir ganz am Ende sind und wenn wir Bilanz ziehen und am Ende sagen, unser Leben ist eigentlich nur ein Scherbenhaufen, dann leben wir, dann fängt es neu an, weil er Anfänger ist, weil Gott Anfänger ist, um Jesu Christi willen, weil er nochmal neu beginnt. Wir sind so tot wie Lazarus. Aber so wird auch Verstehung sein. Lazarus wird beim Namen gerufen und so wird Jesus, der Lebendige, uns bei unserem Namen rufen. Und dann wird das heißen, Helmut, Inge, Theodor, Jasmin, komm heraus. Und wir können gar nicht hören, weil das Gehör auch schon angefangen hat, abzusterben und zu verwesen. Wir sind nicht nur schwerhörig, wir sind total taub, weil total tot. Aber dieser Ruf des lebendigen Jesus erweckt zu neuem Leben. Das ist Gnade. Glaube ist Neuschöpfung. Und Auferstehung ist neue Schöpfung. Wir sind ins Leben gerufen, weil Gott anfängt. Gott fängt neu an. Seht ihr, das tut er am Ende und das tut er mitten in unserem Leben. Darum haben wir Grund zur Hoffnung, dass Gott mit uns anfängt, immer wieder neu. Zum Glauben kommen ist Neuschöpfung. Gott beginnt und er tut es auf dem Weg des Glaubens. Der Weg, den Abraham gegangen ist, war einer, ach, der war von schwierigen Dingen auch belegt. Aber er ist abgeirrt, er ist nach Ägypten gegangen und er hat gezweifelt und Gott hat ihm seine Verheißung immer wieder vor Augen gemalt. Abraham, schau mal nach oben, kannst du die Sterne zählen bei Nacht? Kannst du sie zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein, hört der greise alte Abraham. Und bei Tag, da sagt Gott, schau mal nach unten, Abraham, den Sand, kannst du ihn zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Merkt ihr, bei Tag und bei Nacht, ob Abraham nach oben schaut oder nach unten, in jede Himmelsrichtung und zu jeder Zeit, Tag und Nacht, oben, unten, immer malt ihm Gott sein Versprechen vor Augen, dass es festhält, dass Abraham Hoffnung behält und als Hoffnungsmensch weitergeht, dass Gott mit ihm anfängt und in dieser Welt etwas mit ihm vorhat. Hoffnungsmenschen geben die Welt nicht auf, sondern gehen voran. Aber Hoffnung ist etwas, was so schwer zu vermitteln ist. Darf ich mal fragen, kennt ihr Herbert Grönemeyer? Das ist der aus dem Westen, ganz aus dem Westen, tief im Westen, Bochum. Ja? Und der hat letztes Jahr eine Platte herausgebracht, neues Album. Und der erste Satz auf diesem Album heißt, Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Ich suche sie. So beginnt das erste Lied. Hoffnung ist gerade schwer zu finden, ich suche sie. Hoffnung ist ein Sehnsuchtswort. Herr Grönemeyer ist ein ganz weltlicher Dichter, Poet, der Poet der Nation. Und ich weiß nicht, wie er glaubensmäßig und so steht, aber er bringt etwas zum Ausdruck, was viele bewegt. Hoffnung, ich finde sie gerade nicht, sie ist schwer zu finden in diesen Zeiten, in diesen Krisen, mit all dem, was wir erleben. Krieg, Katastrophen, die ganzen Fragen rund um das Klima und was wir mit Corona hatten und wie wir uns zerstreiten untereinander. Die einen denken so und die anderen so und die ganzen politischen Debatten. Und es ist zum Davonlaufen. Hoffnung ist gerade wirklich schwer zu finden. Aber ich suche sie. Hoffnung ist ein Sehnsuchtswort. Und Hoffnung ist etwas, was philosophisch unaufgehbar ist. Ernst Bloch, der große Philosoph der Hoffnung, hat im 20. Jahrhundert formuliert, Prinzip Hoffnung, ja, das Buch und so. Der hat geschrieben, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Also hoffen wir. Wenn wir zu hoffen aufhören, dann kommt, was wir befürchten. Auf jeden Fall. Wir wissen zwar nicht so richtig, worauf wir hoffen sollen, aber hoffen sollten wir, weil sonst kann es ja nur schlimmer werden. Und Hans Jonas, sein Gegenspieler, der hat das Prinzip Verantwortung geschrieben, wer so ein bisschen philosophisch diskutieren will. Auch Hans Jonas hat gesagt, Zitat, der völlige Verzicht auf Hoffnung ist das, was das Übel nur beschleunigen kann. Wenn wir ganz auf Hoffnung verzichten, dann kommt das Übel nur schneller. Also hoffen wir. Die Frage ist nur, worauf? Hoffnung ist philosophisch unaufgehbar und sie ist psychologisch unverzichtbar. Ohne Hoffnung musst du morgens nicht aufstehen, dann kannst du liegen bleiben. Ohne Hoffnung kann man, da wirst du depressiv und frustriert und resignativ. Dann hat man nur noch, dann wird der Hass groß. Der Hass auf die Welt und auf das Dasein überhaupt und auf die anderen, auf die da oben und auf die da drüben und am Ende auf sich selber. Und auf Gott auch, wenn es den denn gibt. Ohne Hoffnung geht es nicht. Aber wie können wir denn Hoffnung? Woher denn? Worauf denn? Was ist eigentlich unsere christliche Hoffnung? Friedrich Nietzsche, der Atheist und Pfarrerssohn. Friedrich Nietzsche hat gesagt, Hoffnung ist wie der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Alles geht den Bach runter, aber Hoffnung ist so ein bisschen der Regenbogen darüber. So ein bisschen Lichtreflexion, wenn Sonnenstrahlen auf Wasser trifft. Ist das unsere Hoffnung, ihr Lieben? So ein bisschen Seelenbalsam? Einmal so beim Seniorentag ein bisschen was Gutes fürs Gemüt. Aber eigentlich geht alles den Bach runter. Und das sagen wir auch. Und so reden wir auch. Wir schimpfen auf alle. Es wird alles immer schlimmer. Mit der Welt und mit der Kirche und mit meinen Nachbarn und überhaupt. Alles geht den Bach runter. Wenn wir ehrlich sind, wir haben keine Hoffnung. Wir haben sie längst aufgegeben. Für diese, kein Pfifferling wäre diese Welt. Und wir schimpfen auf alles Mögliche. Und Hoffnung ist dann so der Regenbogen über den Absturz. Ihr Lieben, wenn Gott diese Welt nicht aufgibt, dann sollten wir es auch nicht tun. Wenn Jesus die Welt so sehr liebt, dass er in sie hineinkommt und um sie weint, dann sollten wir auch uns dieser Welt zuwenden und um sie weinen, bevor wir sie beklagen und über sie schimpfen. Wie finden wir Hoffnung? Der biblische Begriff für Hoffnung heißt Kiwa. Das hebräische Wort für Hoffen heißt Kiwa. Und manche haben das vielleicht schon gehört. Ich war in Stützengrün, in Pfingsten. Und war da jemand im Waldgottesdienst dabei? Ein paar vielleicht, da habe ich das Seil auch schon dabei gehabt. Ich habe euch so ein Seil mitgebracht. Weil das so wunderbar veranschaulicht, deswegen ist dieses Seil auch auf dem Buch drauf. Und auf dem Podcast, wo ich heute Mittag noch ein bisschen erzählen werde, da ist das auch drauf. Warum? Ein Seil. Weil Kiwa zugleich bedeutet, ein Seil zu spannen. Das ist im Alten Testament so, wenn du in den Prophetenbüchern kommt das vor, du bindest etwas Schweres, ein Bleilot, an eine Schnur, an ein Seil. Und man hängt es nach unten. Etwas Schweres, ein Stein da dranhängen, dann hängt die Schnur nach unten. Ja, senkrecht nach unten, ein Bleilot. Soweit verständlich, auch für physikalische Laien. Soweit kann man das begreifen. Das ist gerade, wird die Schnur gespannt. Oder eben wenn man einen Pflock in die Erde schlägt, eine Schnur spannt und wieder einen Pflock in die Erde schlägt. So wie wir Schwaben das machen, wenn wir ein Gartenbeet abstecken. Ja, dann wird ein Pflock in die Erde geschlagen, die Schnur gespannt, wieder ein Pflock in die Erde und mit dem Spaten wird ganz akkurat an der Schnur entlang das Gartenbeet abgesteckt. Kennt ihr das? Das macht man doch nicht so nach Augenmaß, sondern an der Schnur entlang. Das ist das Bild. Ich war schon oft bei euch in Sachsen und im Erzgebirge und da sind die Gärten wunderschön. Aber das ist das Bild. Seht ihr, das heißt hoffen. Das eine Ende der Schnur, das ist da, wo ich bin. Ich in meiner Krise, in meiner Krankheit, auch in meiner Hoffnungslosigkeit. Ich in meinen Fragen, mit meinem Zweifel. Da, wo ich bin, hier in dieser Welt, in meinem Leben. Und das andere Ende ist in dem, was uns gesagt ist. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Wir sehen es noch nicht. Wir spüren es nicht. Wir sind noch nicht dort. Wir können es auch nicht beweisen. Abraham hatte nicht mal einen Routenplaner, wie lange es ist bis dahin. Ich habe das etwa gewusst heute Morgen, wie lange ich fahre nach Chemnitz und bin entsprechend früh aufgestanden, um 4:30, Menschenskinder. um hier zu sein. Das wusste Abraham nicht. Er hat nur das Versprechen. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und hoffen heißt jetzt, an diesem gespannten Seil entlang zu gehen, nur die Verheißung festzuhalten. Das Versprechen, das haben wir. Die Zusage Gottes, die halten wir fest. Und so gehen wir durchs Leben. Hoffen heißt, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Ganz geerdet. Geerdet und beflügelt zugleich. Mit beiden Beinen auf dem Boden und mit dem Himmel im Herzen. Weil wir Gottes Verheißung festhalten. So sind Hoffnungsmenschen unterwegs. Wir halten diese Verheißung fest. Und seht ihr, Hoffnung, davon kann man nur erzählen. Hoffnung kann man bezeugen. Hoffnung kann man erzählen, aber du kannst keinen überzeugen, dass er zu hoffen habe. Das kann man nicht erzwingen. Du musst halt hoffen. Das kann man lang sagen. Hoffnung muss man ergreifen und fassen. Und dann mit jemandem mitgehen. Darum erzählen wir im Podcast Hoffnungsmensch, geht es heute Nachmittag noch ein bisschen drum, auch Geschichten. Ein bisschen von dem, was uns bewegt. Hoffnung heißt, von dem Gott zu reden, der in die Welt kommt. So, jetzt würde ich das gerne mal mit dem Bild probieren. Johannes, jetzt drücke ich mal drauf. Das geht jetzt nicht. Ah, eins weiter, wunderbar. So, wisst ihr, was das ist? Die Christusstatue, die steht nicht in Stuttgart, auch nicht in Tübingen, sondern in Rio de Janeiro. Und wisst ihr was? Ich war dort. Das Beweisbild. Vor ein paar Wochen durfte ich die Arbeit der Gnadauer Brasilien-Mission besuchen. Die Arbeit in Brasilien wäre jetzt eine lange Geschichte. Manche kennen diese Arbeit auch. Ein Gemeinschaftsverband dort in Brasilien innerhalb der lutherischen Kirche. Viele Gemeinschaften und Gemeinden, diakonische Initiativen habe ich besucht und konnte dann die letzten anderthalb Tage, war ich mit meiner Frau zusammen, wir konnten diese Reise zusammen machen, waren wir in Rio und sind auf diesen Berg gegangen. Und natürlich Christusstatue besucht. Und es ist beeindruckend, da oben zu stehen. Und wenn man da oben steht, dann hat man eine wunderbare Aussicht. Das nächste Bild. Man sieht den Zuckerhut. Und das Meer. Und die Stadt, wie sie da liegt. Noch ein Bild weiter. Wisst ihr, was das ist? Ja, das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Da ist Deutschland Weltmeister geworden. 2014. Und man sieht es von oben. Und wir haben, am nächsten Tag haben wir das Stadion noch besucht. Jetzt dürft ihr raten, ob das eher die Idee von meiner Frau oder von mir war. Aber es war richtig schön, dort zu sein. Ich habe es genossen, einmal den Rasen zu betreten in diesem Stadion. Also man hat von dort oben den Überblick. Und wenn man noch ein bisschen weiter geht, dann sieht man dieses Bild. Man sieht über die Stadt, über die Bankenviertel und die Armenviertel. Man sieht die Favelas, man sieht die Natur und hat diesen Überblick, den Ozean, das Grün und die Stadt. Es ist ein wunderbarer Ort. Dort oben zu sein und den Ausblick zu genießen. Bei Jesus zu stehen, im Bild gesprochen, in Christus Nähe und über diese Welt zu sehen. Und wenn man in der Stadt ist, dann sucht man zwischen den Häusern immer wieder den Blick nach oben. Wo ist er denn? Wo ist sie zu sehen, die Statue? Und da ist sie dann plötzlich ganz klein. Seht ihr? Da ist sie zu sehen. Und jetzt bleiben wir einen Moment, lassen wir das so stehen. Wisst ihr, wir stehen oben bei Christus und meinen oft, wenn wir mit Jesus, wenn wir auf ihn hören und wenn wir sein Wort hören, haben wir einen Blick über diese Welt. Und das stimmt ja, wir haben einen gewissen Ausblick. Aber wir haben keinen Grund, überheblich zu sein. Zu Christus zu gehören heißt nicht von oben herab das Evangelium zu verkünden. Wir wissen nichts besser. Wir wissen nichts besser und wir machen auch nichts besser. Wir sind Sünder, das ist wahr, auch als Christen.
Wenn wir dann unten sind in der Welt, dann suchen wir den Blick zu Jesus. Und das ist nicht verkehrt, das ist sogar gut. Wir sehen auf wie dieser Pfeil, wir richten unsere Anbetung aus auf Christus, nach oben, zum lebendigen Herrn. So weit, so gut. Aber wisst ihr, als wir dort waren, dann haben auf dem Berg, da ist uns noch etwas geschenkt worden. Ein ganz besonderer Moment. Es sind nämlich Wolken aufgezogen. Unterhalb dieser Christusplattform sind Wolken aufgezogen. Und wir standen noch oben in der Sonne. Und uns hat sich ein zutiefst eindrückliches Bild gezeigt. Und das ist das nächste. Könnt ihr das sehen? Noch ein Bild weiter. Der Schatten der Christusfigur ist auf den Wolken zu sehen, auf dem Nebel. Wie Nebelschwaden, wie wenn so eine Popband die Bühne betritt, sind diese Wolken aufgezogen. Innerhalb von 2-3 Minuten, ganz schnell ging das, war alles dicht. Und oben scheint die Sonne und wir sehen das Christusbild auf den Wolken. Und wisst ihr, direkt darunter, da ist ein großer Friedhof in Rio zu sehen gewesen. Und darüber ist jetzt die Signatur des gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Was für ein Bild. Jesus ist nicht nur oben zu finden. Hoffen heißt nicht nur, sich nach oben auszurichten. Das auch. Aber dieser Christus ist mitten in der Welt. Er kommt in diese Welt hinein, wenn wir nach unten sehen und wenn wir nach unten gehen, dann begegnen wir ihm. Hoffnungsmensch zu sein heißt, der Welt und den Menschen zu dienen. Christusbewegung ist eine Bewegung in die Welt hinein, um den Menschen zu dienen. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zum Lösegeld für viele. Das heißt hoffen, dass wir für andere da sind, dass wir anderen dienen, dass wir ihnen die Hoffnung erzählen. Und heute Nachmittag will ich noch so ein paar, wollen wir so ein paar Hoffnungsgeschichten hören und dem nachgehen. Eine will ich schon erzählen. Von ihr kommt auch ein bisschen in diesem Buch und vielleicht habt ihr von ihr schon gehört, von Wilbur Grossrucker, die das Hoffnungshaus in Stuttgart leitet. Du kannst das dann stehen lassen. Noch eins dazu, Johannes daneben, das ist das Podcastbild, glaube ich, oder? Ja, genau. So können wir es stehen lassen und mehr dann heute Nachmittag. Wilbur Grossrucker leitet in Stuttgart das Hoffnungshaus. Das Hoffnungshaus ist eine Arbeit, die wir bei den APIs gegründet haben, als ich dort noch Vorsitzender des Gemeinschaftsverbandes war. Eine Arbeit im Rotlichtviertel. Und wisst ihr, in Stuttgart gehen 4.000 Frauen der Prostitution nach. 4.000. Man denkt manchmal, Stuttgart sei so die Stadt von Kehrwoche und Kässpätzle und Maultaschen und sei so bürgerlich und bieder und ein bisschen hinter dem Mond oder so. Aber Stuttgart ist eine Drehscheibe der Prostitution, wo Gewalt ist und Missbrauch und so viel Dunkelheit. Und wir haben dort, das ist eine lange Geschichte, 2 Häuser angeboten bekommen, sie zu nützen im Rotlichtviertel. Und wir haben eigentlich Häuser gesucht für junge Erwachsene, weil wir so eine WG-Arbeit haben in Stuttgart. Haben wir gesagt, das können wir nicht machen, wir können nicht die 20-Jährigen da ins Rotlichtviertel wohnen lassen, das passt gar nicht. Und dann haben wir gesagt, aber dort ist eine Riesennot. Wir haben das plötzlich gesehen, was dort in diesem Stadtviertel passiert. Und haben dann gesehen, das müsste die Heilsarmee machen. Das müssten irgendwelche machen, Christen, die sich damit auskennen, aber nicht wir. Aber es hat sich niemand gefunden, der bereit war, das zu tun, und hat dieser Auftrag nicht losgelassen. Und dann haben wir es gewagt. Und haben eine Arbeit begonnen. Und Wilbur Grossrucker gehört auch damals schon zu Gnadau, Österreich, ist aus Österreich nach Stuttgart gezogen, war leitende Hebamme in einem Krankenhaus in Österreich. und hat neu angefangen und war etwa so alt wie ich, ein bisschen älter, Anfang 50. Und hat gesagt, ich fange nochmal neu an. Sie hat sich rufen lassen von einer ziemlich unbekannten Stimme, wusste nicht, was da kommen wird, ein unbekanntes Land, wie Abraham. Und war bereit, ihre Komfortzone zu verlassen. Das war für sie die Frage, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, Jesus fragt mich, bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen und aufzubrechen? Und ist nach Stuttgart gezogen, hat alles aufgegeben und hat dort neu begonnen. Hat jetzt gewohnt dann im Rotlichtviertel in Stuttgart. Macht diese Arbeit immer noch. Die ist gewachsen und leitet diese Arbeit. Wisst ihr, das heißt es. Jesus Christus unten, mitten in der Welt. Eine Hoffnungsbewegung, die dort hineinführt. Jesus ist da. Und als wir dort waren, in dem Rotlichtviertel, und wenn man da durchläuft, du siehst ja diese Reklame überall und dieses Blinkende, die ganzen Etablissements, die da sind, sind da durch die Straßen gegangen. Und dann habe ich, das ist eigentlich ein schönes Stadtviertel mit alten Häusern in Stuttgart, und wisst ihr, dann habe ich dort auch eine Entdeckung gemacht, ähnlich wie dieses Christusbild. Bevor wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir dort anfangen, über einer Tür in einem alten Fachwerkhaus aus dem Mittelalter, da ist so ein Sandsteinfries und da ist ein Bibelvers eingraviert, schon ganz verwittert, aber immer noch zu lesen, über Jahrhunderte schon zu lesen. Jesaja 41, Vers 10, diese Bibelstelle ist dort zu sehen. Und dort steht, es ist ein Bibelwort, das mir selber ganz viel bedeutet, ist für mich ein persönliches Hoffnungswort, hat eine Bedeutung in meiner Biografie, in meinem Leben. Und das habe ich dort wieder entdeckt. Dort heißt es, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist Gottes Wort gewesen an Israel. Und das ist Gottes Wort, das uns im Namen Jesu heute gilt. Persönlich. Und auch wenn wir aufbrechen als Hoffnungsmenschen, um den Menschen zu dienen und ihnen zu erzählen und spürbar werden zu lassen, dass es Grund zur Hoffnung gibt und sie zu begleiten, so zu leben, als Hoffnungsmensch. Und wie das noch Gestalt gewinnen kann, davon wollen wir noch ein bisschen mehr hören heute Nachmittag. Aber vorerst danke ich mal fürs Zuhören und übergebe wieder weiter. Danke euch herzlich bis hierher.